HR Info Wirtschaft.
Das Problem liegt ja darin, dass wir natürlich vernünftig sind, auch im Robert Johnson. Und wir wollen natürlich nicht irgendwelche Superspreader werden und wir wollen natürlich auch safe sein. Safety first für uns. Wir wollen aber auch natürlich ein Club sein, der Club bleibt und auch ganz normal ein Club ist.
Sagt Atta Matthias, der Chef des Techno-Clubs Robert Johnson in Offenbach. Etwa 100 Clubs in Hessen sind seit dem 13. März in der Corona-Zwangspause. Während Restaurants und Gaststätten längst wieder unter strengen Regeln geöffnet haben, warten die Clubs noch. Manche sind kurz vor dem Ruin. Wie lange halten sie noch durch und unter welchen Bedingungen könnte Tanzen und Feiern in Clubs wieder möglich sein? Das ist das Thema jetzt bei HR Info Wirtschaft. Mein Name ist Gabi Beck.
Wir diskutieren mit allen, wir suchen nach Lösungen, wir suchen nach Möglichkeiten, wie man unter den Bedingungen einer Pandemie möglichst viel zulassen kann. Aber alles geht halt momentan nicht. Dafür brauchen wir erst einen Impfstoff. Bis wir wieder in eine Normalität kommen, wie wir sie mal kannten, müssen wir alles dafür tun, möglichst viele Strukturen zu bewahren, damit man dann wieder durchstarten kann. Allerdings kann ich mir weiterhin nicht vorstellen, dass 300 Leute im Club die ganze Nacht schwitzend durchtanzen.
Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir weiß um die Ängste und Nöte der Clubs. Zuletzt hat der Hessische Hotel- und Gaststättenverband Alarm geschlagen. Es drohe ein Clubsterben in Hessen, wenn nichts passiert. Und so haben sich 4 Frankfurter Clubs zusammengetan, um ein Konzept zu erarbeiten, wie denn das Clubleben hygienisch und gefahrlos laufen könnte. Aber erstmal von Anfang an. Klänge aus alten Zeiten vor Corona. Dazu tanzende, jubelnde und feiernde Gäste. Bis zu 1500 Gäste kamen an einem Abend zum Beispiel ins Gibson auf der Zeil in Frankfurt. Hier ein Drink, da ein Schwätzchen und der DJ powert an seinem Pult. Heute sieht es in Hessens größtem Club, dem Gibson, ganz anders aus. Stille. Ich habe mich dort an einem Vormittag mit dem Geschäftsführer Majid Jamigari verabredet. Es wird ein trauriges Gespräch sein, denke ich noch so. Tut's weh?
Ja, natürlich tut das weh. Also es tut weh, den Club so zu sehen. Wir sind seit dem 13. März geschlossen. Und wenn man das Leben hier drin kennt und die Musik und die Dynamik und die Freude, dann tut's natürlich weh, den Club so zu sehen.
Das hat auch, kostet ja trotzdem eine Menge Geld. Der Club existiert ja noch. Ich meine, da müssen Mieten bezahlt werden, da muss Strom bezahlt werden. Ich finde es gerade super schön angenehm warm hier für die ersten Herbsttage übrigens. Aber das kostet ja alles Geld.
Ja, es kostet alles Geld. Der Leerstand kostet Geld, der Stillstand kostet Geld. Wir kriegen natürlich eine Menge Unterstützung. Kurzarbeitergeld ist natürlich ein ganz wesentliches Instrument gewesen, um die Mitarbeiter erstmal zu halten. Wir kriegen Überbrückungshilfen. Wir kriegen auch Anschubfinanzierungen oder Anschubzuschüsse für den Restart, wenn er denn mal kommt. Also auch da gibt es eine Menge Programme. Das ist so unsere Haupttätigkeit momentan, zu schauen, was für Programme werden aufgelegt. Wie kommen wir gut über die Runden? Wir haben auch KfW-Mittel in Anspruch genommen. Wir sind gut aufgestellt.
Also nix die Musik planen und die nächsten DJs und die nächsten Bands oder whatever, sondern es geht halt wirklich hier ums Eingemachte, also erstmal um die Basis weiter erstmal zu erhalten. Wie viele Mitarbeiter sind da im Moment zu Hause?
Wir haben 40 feste Mitarbeiter im Club, wir haben aber auch viele Freiberufler, gerade was Techniker angeht, DJs, Musiker. Wir haben auch Fremdfirmen, die hier aktiv sind im Bereich Security, Garderobe, Spüler, also alles in allem arbeiten 120 Personen circa in diesem Club. Nicht immer gleichzeitig natürlich, aber das wird dann ungefähr die Anzahl an Mitarbeitern, die wir dann über das Jahr beschäftigen.
Haben Sie da Kontakt gehalten oder wie geht es denen oder was machen die?
Ja, wir halten natürlich Kontakt. Das ist ja unser wertvollstes Kapital, unsere Mitarbeiter. Da ist viel, viel Know-how, das sich über 10 Jahre angesammelt hat. Das ist unser wertvollstes Gut. Wir reden jede Woche, machen wir Videokonferenzen. Wir sind im Austausch mit den Mitarbeitern. Die sind alle in 100% Kurzarbeit seit dem 13. März. Wir haben schon eine ganze Menge Mitarbeiter verloren, muss man dazu sagen. Ist klar, weil die Perspektive einfach nicht da ist, da war. Niemand kann sagen, wie lange das dauert. Wir haben Mitarbeiter, die gehen komplett in andere Branchen, weil sie sagen, sie sehen keine Perspektive mehr in der Gastronomie. Das muss man auch verstehen, zumal auch das Kurzarbeitergeld ja nur ca. 50% des regulären Gehalts abbildet, weil eben auch Trinkgeld verloren geht. Also es ist nicht wie in anderen Branchen wirklich 70% oder 80% des Nettogehaltes, sondern deutlich weniger.
Und können Sie das mal irgendwie beziffern, was es jetzt für diesen Club bedeutet, ihn sozusagen über Wasser zu halten, ihn für die Möglichkeit, dass eben nach Corona oder da reden wir ja jetzt gleich drüber, mit einem neuen Konzept wieder eine Öffnung möglich sein wird. Wie viel kostet das im Moment so?
Ja, es kostet eine Menge Geld. Also wir rechnen damit, dass uns trotz der ganzen Zuschüsse, Überbrückungshilfen, Fördergelder und was es nicht alles gibt, dass wir, wenn die Krise jetzt, wir wissen ja auch nicht, wann es vorbei ist, deswegen kann man immer noch nur eine Zwischenstandsmeldung abgeben, aber mittlerweile sind wir schon deutlich in der oberen Hälfte einer sechsstelligen Summe, die wir hier Verluste angehäuft haben. Das ist also kein Kleingeld.
Also fast 1 Million.
Ja, wir sind zwischen 500.000 und 1 Million mittlerweile, die wir hier als Verlust verbuchen für dieses Jahr. Das wäre normalerweise die Summe, die wir Gewinne haben in diesem Zeitraum. Also das ist tut dann schon weh. Wir sehen es als langfristiges Investment. Von daher haben wir auch den Atem und den Willen, das durchzustehen. Aber natürlich brauchst du irgendwann eine Perspektive.
Genau, Atem und Willen gehört natürlich ganz viel dazu, aber es gibt auch einige, die haben schon dicht gemacht. Sie sind ja auch im Vorstand von der DEHOGA Hessen. Haben Sie da den Überblick? Gibt es Clubs, also um nur mal bei Clubs zu bleiben, nicht bei Restaurants und Gaststätten, da haben wir schon viele Sendungen drüber gemacht. Aber bei Clubs gibt es da welche, die definitiv gesagt haben, no go, wir müssen dicht machen.
Ja, es gibt Kulturinstitutionen wie das Horst zum Beispiel, nicht allen bekannt, aber es war so ein kleiner wichtiger Player in einem gewissen Segment, nicht übermäßig groß. Die haben schon angekündigt, dass sie nicht wieder aufmachen. Ansonsten die meisten versuchen wirklich durchzuhalten, sich zusammen, Zähne zusammenzubeißen und leben von der Hoffnung. Und das ist das, was momentan eben die Branche so ein bisschen zusammenhält, die Hoffnung. Aber je länger es dauert, desto mehr schwindet diese. Deswegen ist es an der Zeit, dass sich da etwas tut und die Perspektive für einen Restart irgendwie in greifbare Nähe kommt.
Doch während des Shutdown hat sich die Clubszene etwas einfallen lassen. United We Stream heißt das Stichwort. Angefangen hatte alles in der Berliner Clubszene zusammen mit Arte. Schon 4 Tage nachdem die Clubs dicht machen mussten, am 13. März. Die DJs haben sich in ihre leeren Hallen gestellt und stundenlang aufgelegt. Der digitale Club kommt via Internet nach Hause für den ganz privaten Rave. United We Stream hat sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet. 65 Städte machen mit und 1,5 Millionen Euro sind inzwischen zusammengekommen, um gegen einen drohenden Ruin der Clubszene zu kämpfen. Da hat doch das Gibson auch mitgemacht, oder?
Also es gab ja verschiedene Phasen jetzt. Es ging los im März. Am Anfang ist weiß man erstmal gar nicht, was gerade passiert, aber das ging ja allen so. Dann kommt eine Frustphase, es kommt eine Phase, da findet man es sogar toll, dass man mehr Zeit hat, um mal sich zu resetten, um mal die Gedanken wieder zu ordnen, um Zeit mit der Familie zu bringen, mal wieder Sport zu machen. Also das sind ja alles so Phasen, die dann kommen. Dann sieht man, okay, es geht doch nicht so schnell vorbei, wie gedacht. Unser Worst-Case-Szenario ganz am Anfang war Wiedereröffnung im August. Das war unser Worst-Case-Szenario. Mittlerweile sind wir kurz vor Oktober, also da gab es so viele Phasen zwischendrin und man versucht da irgendwie sich lang zu hangeln und dran zu arbeiten, dass es wieder weitergeht. Es ist ein schwieriger Prozess und am Anfang war Streaming natürlich ein Thema, was alle Clubs gemacht haben, um die Gäste weiterhin mit den Gästen zu kommunizieren zu können, aber auch um die DJs, um die Künstlerszene am Laufen zu halten. Da wurde Geld gesammelt auch, es wurde versucht, mit Streaming Geld zu verdienen. Also da gab es ganz, ganz unterschiedliche Wege. Dann hat man gemerkt, es ist nicht dasselbe. Es ist einfach ein anderes Gefühl, ob ich in einem Club stehe und den Bass spüre oder eben zu Hause über meinen Fernseher und die schlechten Lautsprecher oder über mein Handy eben diese Musik höre. Und dann ist man davon auch wieder abgekommen. Aber dann haben wir die Kultursommergärten initiiert, haben das Ganze also immer nach draußen verlagert. Es gab wirklich viel, viel Bewegung, viel Kreativität in diesem Zeitraum. Und jetzt muss man ganz klar sagen, jetzt kommen wir in Herbst, Winter. Das heißt, es wird kälter, Menschen gehen wieder in Räume. Und jetzt muss man sich eben wieder neue Gedanken machen, wie es dann wieder weitergeht.
Genau, die Kultursommergärten, die waren ja ein super Konzept. Ich habe das im Tanzhaus West hier in Frankfurt gesehen. Da wurden so Tische gemietet von Gruppen bis zu 10 Personen, nicht täuschte. Und die konnten dann sozusagen auch auf den Tischen tanzen. Aber ich meine, die richtig auf der Tanzfläche konnten sie sich nicht bewegen. Das ist ja auch die große Gefahr, das Tanzen und das Schwitzen im engen Raum. Und da sind wir wieder beim Thema Herbst, ist ja extrem ansteckend. Das ist da, wo diese Viren ausgetauscht werden. Und gleichzeitig ist ja das Tanzen auch der Grund, warum die Leute in den Club gehen. Also weil sie sich bewegen wollen, weil dieses sich auf Musik bewegen ist ja was ganz Essentielles des Menschen, was ich sag mal, was jeder braucht, wenn er es nicht verdrängt hat. Das kann man natürlich jetzt nicht wieder mit so einem Sommergarten machen. Oder auch, wie sieht da jetzt Ihr neues Konzept aus?
Die Sommergärten waren ein erster Schritt, einfach mal um zu zeigen, dass wir das Vertrauen rechtfertigen, was die Stadt Frankfurt und auch das Land Hessen in uns gesetzt hat, dass wir das können, dass wir Hygiene können, dass wir diszipliniert mit diesen Themen umgehen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut bewiesen. Wir müssen uns alle ganz, ganz klar darüber sein, dass das Tanzen, wie wir es gekannt haben, auf einer Tanzfläche, dieses enge Zusammenkommen, Schwitzen, Gemeinschaftsgefühl, das wird es mindestens noch 12 Monate nicht geben. Also egal, wie wir jetzt Konzepte stricken und was wir machen, das wird nicht sein. Wir müssen andere Formen finden. Wir müssen jetzt natürlich technisch uns rüsten für die Herbst-Wintersaison. Das zentrale Thema ist Lüftung. Wir werden natürlich in den Clubs, wenn wir wieder aufmachen dürfen, die Kapazitäten deutlich reduzieren. Dadurch entsteht ja auch nicht ganz diese Wärme. Und es wird natürlich nur möglich sein, innerhalb von Gruppen, Freunden mit bis maximal 10 Personen in einem kleinen Bereich für sich vielleicht ein bisschen zur Musik mitzuwippen und dieses Gemeinschaftsgefühl zu erleben. Aber das, was wir mal kannten, das wird auf absehbare Zeit nicht passieren.
HR Info Wirtschaft.
Stichwort Konzept. Wir haben also gehört, es gibt Ideen, wie das Clubleben in Zukunft gehen könnte. Maximal 10 Personen an einem Tisch, abgetrennt mit Plexiglas, Hygienekontrollen und die Lüftung. Der Frankfurter Anwalt Harald Nickel hat dieses Konzept mit seinem Team erarbeitet und er will vor allem eins für die Clubs. Sie sollen wieder öffnen dürfen.
Wir argumentieren erstens, man muss aufmachen, weil man aufmachen kann, verantwortbar. Und zweitens, man sollte schnell aufmachen, um die Leute aus dem Off der Privatveranstaltungen wieder zurück in kontrollierte Räume zu holen.
Schauen wir uns das Konzept mal aus der Nähe an. Zurück zu Majid Jamegari und zurück ins Gipsen nach Frankfurt. Also zur Musik mit Wippen ist das neue Clubgehen. Jetzt gucken wir uns mal diesen Raum an. Wir haben ja diese gigantische Tanzfläche in der Mitte und ich würde mal sagen, in fast jeder Ecke gibt es so Sitzgruppen. Da passen vielleicht auch gerade 10 Leute hin. Wie sieht es aus, wenn Sie Ihr neues Konzept jetzt umsetzen dürften und würden? Wie sieht dann dieser Raum aus?
Wir gehen mal davon aus, dass wir das Konzept umsetzen dürfen. Wir haben die Möbel schon bestellt, von daher sind wir da optimistisch. Wir werden den kompletten Raum eben mit solchen Sitzlandschaften verdichten. Wir werden überall bestuhlen. Es wird keine Tanzfläche mehr geben, wie ich gesagt habe. Und wir kriegen dann hier noch 430 Personen an Tische gesetzt. Das sind immer, wie gesagt, bis zu 10 Personen. Das können wir flexibel gestalten mit Trennwänden dazwischen. Eben die Gäste werden abgeholt, sie haben Tisch gebracht und können sich dann eben an ihrem Platz frei bewegen. Und dort auch, ist auch ein bisschen Platz für die körperliche Bewegung. Natürlich reicht dieser Platz nicht aus für einen Ausdruckstanz. Darüber müssen wir uns im Klaren sein.
Okay. Und Sie hatten die Lüftung angesprochen. Wie muss man sich das vorstellen? Man sagt ja, eigentlich werden ja die Viren darüber übertragen, aber das soll jetzt gerade umgekehrt funktionieren, oder? Also Sie wollen die Viren damit bekämpfen.
Wir wollen nicht die Viren damit bekämpfen, sondern wir wollen schauen, dass Viren, wenn sie denn im Raum sind, möglichst schneller wieder rauskommen aus dem Raum. Das heißt, das Gefährliche sind ja momentan Räume, die nicht belüftet sind. Das ist ja auch das Gefährliche bei Privatfeiern, Privatveranstaltungen oder im Keller. Wir haben ja Zahlen, die belegen, dass Privatfeierlichkeiten der häufigste Grund für Ansteckungen sind. Und die Ansteckungen in der Gastronomie nur 1,6% ausmachen. Also es ist ganz klar, die Gastronomie hat andere Hygienevoraussetzungen, andere Abstandsregeln. Und wir haben eine Lüftung, die meisten haben eine Lüftung. Und diese Lüftung tauscht quasi permanent die Luft aus im Club. Das heißt, Frischluft wird reingepumpt, die verbrauchte Luft wird rausgesaugt. Und da gibt es einen Faktor, wie oft eben das pro Stunde passiert. Es gibt eine Bundeswehrstudie, die wir auch zitiert haben in unserem Konzept, die besagt, dass 4- bis 8-facher Luftwechsel pro Stunde in einem Raum mehr als ausreichend ist, damit der Virus sich eben oder das Virus sich nicht verteilen kann im Raum und irgendwo festsetzt und dann eben mehrere Leute angesteckt werden. Und unsere Lüftung schafft einen 10-fachen Luftwechsel pro Stunde. Das heißt, die Luft im Raum wird 10-mal pro Stunde ausgetauscht. Und die Frischluft, die wir reinpumpen, die ist natürlich virenfrei. Und die verbrauchte Luft wird so schnell wieder abgezogen, dass im Prinzip das Virus gar nicht die Möglichkeit hat, sich groß im Raum zu verteilen.
Und Sie haben sich da reingefuchst in dieses Thema. Dieses Konzept ist natürlich nicht nur mit Ihnen alleine entstanden. Ich glaube, Sie haben da ein ganzes Team zusammengefunden, was dann auf jedem Ressort für sich gearbeitet hat, um dieses Konzept zu erstellen. Das ist nicht nur mal so aus der Tasche, mal so mit dem Bleistift auf den Zettel gepinnt worden. Das hat schon Hand und Fuß, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, absolut. Es ist natürlich auch eine rechtliche Bewertung dabei. Es geht ja auch immer auch um ein bisschen Juristerei. Und dann bleibt natürlich ganz klar die Frage, was ist besser? Wollen wir es zulassen, dass Menschen sich in privaten Räumen, in großen Gruppen treffen mit schlechter Lüftung oder eben auch in illegalen Clubs oder eben auf der Wiese wie jetzt im Sommer und da in großen Mengen zusammenkommen.
Oder auf dem Opernplatz.
Ja, wie Opernplatz, Mainufer, Hafenpark. Also wir haben ja all diese sogenannten Hotspots gesehen, was da passiert. Das ging im Sommer noch im Freien, weil wir wissen, im Freien passiert nicht so viel. Aber diese Menschen werden ja im Herbst, Winter nicht verschwinden. Diese 10.000 Menschen, die jedes Wochenende draußen zusammengekommen sind, die werden nicht verschwinden, sondern die werden dann in eben diese Räume gehen. Und deswegen ist es wichtig, jetzt Clubs wieder kontrolliert zu öffnen. Und deswegen sehen wir darin auch einen Beitrag, eben die Verbreitung einzudämmen.
Man muss ja wissen, dass die Herbstsaison gerade so die Clubsaison ist. Dann, wenn die Leute eben nicht mehr draußen feiern können, dann feiern sie, kommen sie wieder in die Clubs. Das war ja auch für Sie immer so der Push in den Winter. Da ist das meiste Geld verdient worden.
Ja klar, das ist unsere High Season, wie wir es nennen, unsere Hauptsaison. Aber für die Clubgänger, gerade für die jungen Leute, denen wirklich ein essentieller Teil ihrer Freizeit, ihres Freizeitwerts, der meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist in der Entwicklung einer jungen Persönlichkeit, das wäre wichtig, da eben wie gesagt, es wieder zu ermöglichen, kontrolliert, weil, wie gesagt, die Menschen werden trotzdem zusammenkommen und dann aber eben in illegalen Flächen, die nicht kontrollierbar sind, wo es keine Nachverfolgbarkeit gibt und.
Das Papier liegt ja im Moment bei unserem Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. In diesen Stunden möglicherweise brütet er darüber, ob er das nun erlaubt oder ab wann er die Cluböffnung zu welchen Bedingungen erlaubt. Das werden wir noch verfolgen. Und die anderen Clubs in Frankfurt oder in Hessen sind da bei Ihnen. Also die haben auch das ähnliche Konzept für sich jetzt irgendwie erstmal abgesegnet und warten genauso.
Das Problem ist, man kann Clubs nicht über einen Kamm scheren. Jeder Club, und das macht uns ja auch aus, ist individuell. Jeder Club hat ein individuelles Konzept. Wenn ich jetzt aber in einen elektronischen Musikclub gehe, wie Tanzhaus West als Beispiel, dann will ich das eigentlich gar nicht. Ich will tanzen, ich will die ganze Nacht tanzen, vielleicht sogar das ganze Wochenende. Ich brauche Platz, ich will mich bewegen. Das ist eine ganz andere Antriebsfeder. Und da wird es natürlich schwierig, weil vollkommen klar, das hat jetzt im Sommer mal funktioniert draußen, weil es eben so sein musste und man hat es genossen und da wird man eben sehen müssen, wie das dort umgesetzt werden kann und wie das Publikum das annimmt. Ganz schwierig wird es natürlich bei Konzertsälen, die ja auch Teil unserer Kulturszene sind, wie der Batschkap etc., weil da die Kapazität dann so stark eingeschränkt wird, dass der wirtschaftliche Betrieb von Konzerten eben schwierig wird, wie ich es vorhin auch schon sagte. Wichtig ist, dass wir erstmal einen ersten Schritt hinbekommen, dass dieses generelle Verbot in der Verordnung aufgeweicht wird. Und dann hoffen wir, dass wir Stück für Stück einfach uns ein Stück Freiheit wieder erkämpfen. Da ist es wichtig, dass einer mal voranschreitet und sagt, wir machen das jetzt mal und wir zeigen, dass es funktioniert, dass dann auch die Zahlen nicht nach oben schnellen, die Infektionszahlen etc. Und dann gewinnt man wieder ein Stück Vertrauen und dann kann auch der nächste Schritt zur nächsten Öffnungsstufe wieder passieren. Es ist ein langer Prozess, der wird uns mit Sicherheit noch die nächsten 12 bis 18 Monate begleiten.
Fassen wir also mal zusammen. Viele Clubs sind in Wartestellung. Sie sind bereit, wieder aufzumachen. Mit Abstandsregeln, versteht sich. In Gibson könnte das Club-Erlebnis einen Lounge-Charakter bekommen. Andere, wie das Robert Johnson in Offenbach, wollen nicht abrücken vom vollen Club-Erlebnis wie früher. Und auch nicht etwa die Gäste selektieren, sagt der Chef des Clubs, Atta Macias. Den haben wir am Anfang schon gehört.
Wir wollen aber auch natürlich ein Club sein, der Club bleibt. Und auch ganz normal, ein Club ist nicht mit Gasmaske oder auch, keine Ahnung, mit irgendwelchen merkwürdigen Voruntersuchungen. Das geht nicht. Also wenn, dann muss für uns 100% Clubkultur gewährleistet sein. Das heißt, reinkommen, schwitzen, tanzen, miteinander reden und knutschen. Alles andere geht für uns nicht. Ja? Entweder alles oder gar nichts. Wer bremst, verliert. Und das Einzige, was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, dass wir demnächst hoffentlich mal eine Impfung bekommen oder Hunde, die uns abriechen können oder irgend sowas, dass wir einen Safety-Einlass haben können. Dann sind wir sofort dabei. Und ich glaube auch, sobald wir die Türen aufmachen, wird es voller als je zuvor.
Und natürlich die vielen Clubgänger, die warten sehnsüchtig darauf, wieder tanzen zu können.
Also ich vermisse es zu tanzen und einfach das Gefühl, sich die ganze Woche auf etwas zu freuen. Und dann am Wochenende ist es dann endlich soweit und man sieht seine Freunde. Und ja, aber momentan kann man sich es eben gar nicht vorstellen, mit so vielen Leuten so dicht zu sein.
Without clubs, I feel that there is less communication with new random people that you meet. Because in clubs you meet a lot of people just randomly. And it's nice, and I feel that I feel the need to dance, because a lot of people go to dance, specifically go to a club to dance. So I feel it's really, really missing.
Mir fehlen Clubs in Zeiten der Corona-Krise schon sehr. Clubs haben für mich eine andere Art von Zusammentreffen als alle anderen Facetten in der Gesellschaft. Da hier treffen Menschen aus verschiedensten Schichten, verschiedensten Milieus aufeinander, die auch einfach nur dahin kommen, um mal den Abend zu genießen. Mir fehlt ganz besonders auch das Tanzen. Das sehe ich als eine Art Kommunikation zwischen verschiedenen Menschen miteinander, die man auch gar nicht kennt und mit denen man auch gar keine Worte austauschen muss. Und all das ist eben durch den Corona gerade leider nicht möglich.
Und ich kann mir gut vorstellen, mit Abstand im Club zu tanzen, aber ich glaube eher nicht, dass das umgesetzt werden kann, vor allem auch wegen dem Alkohol.
Zum Clubs und Tanzen mit Abstand kann ich sagen, dass ich bisher einmal die Erfahrung gemacht habe, auf einer Party draußen gewesen zu sein, wo man eine Maske auf dem Dancefloor tragen musste. Die Erfahrung war komisch, weil man eben gerade beim Tanzen den Gesichtsausdruck gerne sehen würde, gerne den Freude mit seinen Freunden teilt und eben nicht durch die Maske und den Abstand dann distanzierter sein möchte. Ich denke aber, wenn das jetzt gerade die einzige Möglichkeit ist, dann würde ich das auch wahrnehmen und kann mir gut vorstellen, dass je länger die Party geht, man dann bestimmt auch leicht vergisst, dass man eine Maske trägt.
Könnte das Tanzen in Clubs Corona-sicher wieder möglich sein, könnten die Clubs wieder öffnen, noch sind sie im Shutdown. Soweit HR Info Wirtschaft. Mein Name ist Gabi Beck. Die Sendung gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.